Meine Damen und Herren, wir eröffnen jetzt die letzte Zeitzeugensitzung mit Herrn Kursche. Er ist allen bekannt. Es wird sich vielleicht wundern, dass er nicht hier als Professor erscheint. Das hat mich auch immer gewundert, dass er es nicht ist. Vielleicht antwortet er ja darauf. Für mich gehört er also zu den gelehrtesten Häusern im Fach Geschichte. Als erstes möchte ich Herrn Kursche vorstellen, die heutigen Referenten, die für die Diskussion und die Transkribierung zuständig sind, also Frau Beate Lewald und Herr Stefan Noack sitzt daneben. Dann, weil es immer so eilig ist, Herr Kursche, hinterher ist immer sowieso keine Zeit. Als einziger Wissenschaftler der Philosophischen Fakultät schenke ich Ihnen den ersten Band. Das ist ein echtes Geschenk, weil ich ihn wirklich selber gekauft habe. Die Auflage ist ganz klein, sodass ich also nicht wahr über mein Belegexemplar nichts bekommen habe. Der Rektor war ausgesprochen restriktiv. Wenn jemand, dann haben Sie das verdient. Frau Hartwig lässt sich entschuldigen, die muss heute hochmögende Herren in der Universitätskirche führen. Das ist wichtiger für unsere Zukunft und auch überhaupt für die Universität. Wir haben die übliche Anordnung, Herr Kursche wird über seine Autobiografie etwas berichten und dann ist Zeit für die Diskussion. Und Herrn Kursche stelle ich Ihnen nicht vor, er ist bekannt, er stellt sich selber vor. Jetzt, Herr Kursche, haben Sie das Wort.
Ja, lieber Herr Krüger, ich danke Ihnen für die freundlichen Worte der Vorstellung, der Begrüßung und für das so wertvolle Geschenk. Meine Damen und Herren, zuallererst möchte ich Herrn Krüger fünffachen Dank abstatten. Zum Ersten für die Einladung als Zeuge in Ihrer Veranstaltung Rede und Antwort zu stehen für eine Zeit, für eine Gesellschaft, für ein Staatswesen, für die Deutsche Demokratische Republik. Eine Bezeichnung, die nicht alle, Sie können es besser sagen, Herr Krüger, vielleicht wenige oder einige in der Bundesrepublik Deutschland benutzt haben. Und der Bundeskanzler, der erste Konrad Adenauer, hat bis zu seinem Ende Sowjetzone gesagt. Und manche haben das Kürzel DDR verwendet. Die DDR, die bei ihrer Gründung von Josef Vissarionowitsch Djugaschwili, genannt Stalin, als die Wende in der deutschen Geschichte genannt wurde und die von dem Schriftsteller Stefan Heym kurz vor ihrem Untergang als eine Fußnote in der Geschichte apostrophiert wurde. Zum Zweiten danke ich Ihnen neben der Einladung für die Aufnahme in den illustren Kreis von Zeitzeugen, die, wenn man sich die Namensliste anschaut, die in der DDR häufig zur Nomenklatura zählten, zumindest zu den Besserverdienenden, die oft mit Herrschaftswissen ausgerüstet waren. Nie war ich zu Zeiten der DDR diesen Entscheidungsträger, ob nun mit Parteibuch oder ohne Parteibuch, so nah, wie ich durch die Aufnahme in das kollektive Boot der zu befragenden Zeitzeugen denn an sie herangekommen bin, denn sowohl von meinem Werdegang und meinen verschiedenen Tätigkeiten an der Universität, als auch von meinen persönlichen und beruflichen Ambitionen, Sie haben das angesprochen, ich will mich dazu nicht eingehender äußern, warum ich mich so a. in DDR-Zeiten und b. nach der Wende verhalten habe, was die Professur betrifft, aber eben von diesen beruflichen und persönlichen Ambitionen her gehöre ich zum sogenannten Mittelbau und nicht zur Elite der Universität. Ich war und bin ein Mann der zweiten Reihe, der allerdings oft Pflichten wahrgenommen hat, die diesem Platz nicht angemessen waren. So war ich zum Beispiel von 1981 bis 1984 stellvertretender Sektionsdirektor für die Erziehung und Ausbildung, wie es damals hieß, der Studenten, kurz STEA, genannt. Und ich habe auch, denke ich, nach der Wende, also von der Übernahme 1992 an bis zu meiner Verrentung, zu einem nicht geringen Teil Tätigkeiten ausgeführt und Aufgaben wahrgenommen, die eigentlich über das hinausgingen, was den Mittelbauern so zugedacht ist. Zum Dritten, Herr Krüger, danke ich Ihnen. für den Impuls über das eigene Berufsleben mit dieser Einladung, für das Motiv, das ich erhalten habe, über das eigene Berufsleben nachzudenken, dass ich von 1959, wenn ich die Studienzeit mit einrechne, bis zum heutigen Tage eine zweijährige Unterbrechung als Lehrer in der Schule 1963 bis 1965 herausgerechnet. Also ein Berufsleben, das ich seit 1959 an der Universität Rostock verbracht habe, hingegeben, um mit Siegfried Lenz zu sprechen, im Dienste am Geiste. Den vierten Dank verbinde ich mit der nachdrücklichen Erinnerung daran, dem aufmerksam machen darauf, dass man selbst in die Jahre gekommen ist, denn als Zeitzeuge, eben als Beteiligter und als Betroffener der untergegangenen DDR, die inzwischen dort abgelagert ist, mit ihrem ganzen Drum und Dran, wo die Zeit stille steht, wenn man also als Zeitzeuge in den Zeugenstand gerufen wird, dann ist man in ein bestimmtes Alter gekommen. Die Namensliste der bislang Befragten stünde, so meine ich, jedem Altersheim gut zu Gesicht. Zum fünften und zum letzten und zum Abschluss danke ich Ihnen, Herr Krüger, dass Sie für mich den heutigen Tag ausgesucht haben, den 18. Januar. Das zeugt von Geschichtsbewusstsein und gelebter Geschichtskultur. Denn was ist geschehen am 18. Januar? Die meisten jetzt im Raume denken etwas, an das ich nicht denke. Am 18. Januar, vor 307 Jahren, hat der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. Sich die Königskrone selbst aufgesetzt, wurde König in Preußen und verfügte an diesem 18. Januar aus diesem Anlass die Gründung des höchsten preußischen Ordens, des Schwarzen Adlerordens, mit dessen Verleihung, wie wir alle wissen, wenn nicht schon vorhanden, der Adelstitel verbunden war. Und das Ordensfest, das wurde zum Anlass wiederum genommen für ein anderes Ereignis, das bei den meisten wahrscheinlich, als ich das Datum nannte, vor dem geistigen Auge war. Es wurde zum Anlass genommen für die Proklamation des Deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles, also vor 137 Jahren. Und ich werte diese Entscheidung, Herr Krüger, mich am 18. Januar 2008 hier in den Zeugenstand zu rufen, als eine Hommage an den Preußen aus Schlesien, an Günter Kosche. Ich danke Ihnen dafür. So groß ist allerdings, wie in der Galerie de Glace, dem Spiegelsaal von Versailles geschehen ist, steht hier und heute nicht Ihnen bevor, wenn sich einer eben aus dem schon genannten Mittelbau den Fragen stellt, die die Nachgeborenen an sein Leben und Wirken in der DDR im Allgemeinen in der Sektion Geschichte der Universität Rostock im Besonderen richten. Alle Fragen, das will ich ausdrücklich sagen, sind erlaubt. Ob ich darauf antworte, das entscheide ich. Ob Sie mit meinen Antworten zufrieden sind, das ist in Ihre Hände und in Ihr Befinden gelegt. Ich will es vorwegnehmen und damit mögliche Erwartungen dämpfen. Es ist nicht viel, was ich Ihnen als Mann der zweiten Reihe anzubieten habe. Wozu und worüber ich Zeugnis ablegen könnte, denn zu den großen Entscheidungen auf, wie man damals in DDR-Zeiten sagte, auf der ersten und zum Teil auch auf der zweiten Leitungsebene kann ich mich kaum äußern. Aber das ist, denke ich, in diesem Kreise auch deshalb möglicherweise nicht notwendig, wenn man nach Altmagnifizenz Professor Dr. Heidorn und anderen Großkopfväten, die in der ersten Reihe standen, hier als Letzter zu Worte kommt. Vielmehr kann ich mich zum grauen Alltag an der Universität Rostock und an der Sektion Geschichte äußern, eben zum Beispiel über die studentische Ausbildung in Inhalt, Form und Organisation, über Forschungsplanung und Forschungsgestaltung, über Weiterbildung für Dritte und auch zur Öffentlichkeitsarbeit. Ich kann etwas sagen zur Freizeitgestaltung der Studenten und Mitarbeiter und natürlich auch zum Wirksamwerden der SED und oftmals vergessen, der anderen Blockparteien sowie der sogenannten Massenorganisationen FDGB, DTSB, FDJ, DKB, Urania und wie sie denn alle so hießen. Und schließlich auch kann ich mich dazu äußern, soweit es dort persönliche Begegnungen und Erlebnisse sowie Fremdbeobachtungen gab zu den Aktivitäten der Mitarbeiter aus dem Grauen Haus, aus diesem Bau, in dem wir uns heute befinden, also den Mitarbeitern der Firma Horch und Kuck, wie sie denn im Volksmund auch genannt wurde. Bei meinen Ausführungen will ich mich an das 7. und 8. Gebot der Christen halten. Ich will nicht lügen, aber ich will auch nicht falsch Zeugnis reden, wider die DDR. Ich will dabei der Wahrheit, so gut es geht und so gut es mir möglich ist, ins Auge sehen und dabei nicht die eigenen Gefühle, aber auch nicht die Gefühle anderer schonen. Nichts beschönigen, aber auch nichts einseitig verteufeln und schon gar nicht, weil es opportun erscheint oder einen schnöden Vorteil verspricht, bewusst Falsches oder bewusst falsch darstellen. Denn erinnern heißt, so Friedrich von Weizsäcker in seiner großen, berühmten Rede am 8. Mai 1985, also zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Erinnern heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Erinnerns wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. Für das Bedeutungsfeld der Memoria gibt es in der deutschen Sprache zwei Lexeme, die Erinnerung und das Gedächtnis. Während das Wort Erinnerung als ein Nomen Actionis auf ein reflexives Verb zurückgeht, also auf sich erinnern zurückgeht, ist das Wort Gedächtnis ein Substantiv, dem kein Verb entspricht. Daran lässt sich die Überlegung anschließen, so formuliert es Aleida Aßmann, dass Gedächtnis gleichzusetzen ist mit etwas, das man hat oder nicht hat, sowie Erinnerung mit etwas, was man tut oder nicht tut. Beide Worte sind dabei offensichtlich so aufeinander bezogen, dass man das eine nicht tun kann, ohne das andere zu haben. Mit anderen Worten, Erinnerung ist nicht ohne Gedächtnis möglich. Und aus dieser Grundkonstellation heraus lässt sich noch einmal Aleida Aßmann Gedächtnis als Voraussetzung für Erinnerung definieren. Es ist das Organ der Erinnerung und darüber hinaus der gespeicherte Inhalt an Erinnerungen, die zum festen Bestandteil einer Person und einer Persönlichkeit zu zählen sind. Aber mit dem Gedächtnis, vor allem mit dem Langzeitgedächtnis, ist es bekanntlich so eine Sache und manchmal ist es auch ein Kreuz, wie uns sowohl die Psychologen als auch die Neurophysiologen und die Neurobiologen wissen lassen. Sodass die Erinnerung, also eben diese konkrete aktuelle Handlung, immer hochgradig subjektiv und hochgradig selektiv ist und deshalb auch mit größter Vorsicht zu genießen ist. Darum ist alles, was ich Ihnen sagen werde, auch wenn es mit der guten Absicht geschieht, dass ich es aufrichtig und ehrlich darstelle, dass ich es mit der Absicht mache, mich redlich zu erinnern, so ist alles dennoch kritisch zu hinterfragen und nur bedingt zu verallgemeinern. Denn das Einzelne, was ich Ihnen hier anbiete, steht nur sehr verhalten für das Ganze. Und noch eine Feststellung ist zu treffen. Ich bin ein Kind der DDR. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich habe einen großen Teil meines Lebens in der DDR verbracht, habe dort gelebt und gewirkt in, wie es so hieß, in dem Arbeiter- und Bauernstaat und bin durch dieses Leben und Wirken in diesem Arbeiter- und Bauernstaat zu einem Systemstabilisierer geworden. Ich habe mich zunächst systemloyal, systemkonform verhalten und schließlich systemstabilisierend, auch wenn die Ehrenkommission der Universität Rostock mir ein gutes Urteil mit der verbalen Formulierung geringfügiges Fehlverhalten ausgestellt hat. Es hat lange gedauert, bis ich mich durch den Eintritt in die SED unlösbar an das System gebunden und Schuld auf mich geladen habe. Es hat noch länger gedauert, bis ich durch persönliche Erlebnisse und Ereignisse begriff, worauf ich mich hiermit eingelassen hatte und allmählich begann, mich schrittweise zu distanzieren und aus der ideologischen Umklammerung von Partei und Staat zu lösen. Lange vor dem Zusammenbruch der DDR habe ich mich persönlich zurückgezogen, nach außen allerdings getan, was verlangt wurde und auch was erwartet wurde, aber innerlich meine Nischen gesucht und die habe ich gefunden im Sport, im Reisen, auch bei Frauen und im Wochenende. Nischen, in die ich emigrierte, bis dann noch vor dem Zusammenbruch der DDR ich endlich die Kraft und den Mut fand, den Austritt aus der alleinselig machenden Partei der Arbeiterklasse zu erklären. Heute klingt, ich habe sie nochmal in Vorbereitung auf diese Veranstaltung durchgelesen, klingt meine zweiseitige Erklärung und Begründung für den Austritt aus der SED, für die ich damals meinen ganzen Mut zusammennehmen musste, um diesen endgültigen Bruch herbeizuführen, wie eine Liebeserklärung an die SED. Dem Vorschlag meines Freundes, des späteren Senators für Sportschule und Kultur der Hansestadt Rostock, diese Erklärung als mutiges Bekenntnis öffentlich zu machen, von den Kanzeln vorzulesen, diesem Vorschlag habe ich auch damals nicht entsprochen, weil ich nicht den Mut hatte, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Wenn ich mich also hier und heute kritisch zur DDR, dem einzig rechtmäßigen Staat auf deutschem Boden, wie sie die DDR nach offizieller Lesart gern betitelt wurde, von den Machthabenden in diesem Staate, wenn ich mich also kritisch äußere und auch kritisch verhalte, so geschieht das nicht, um von meiner eigenen Schuld und Verstrickung abzulenken, nach der Methode haltet den Dieb, und auf andere zu zeigen. Ich will für das einstehen, was ich mir zurechnen lassen muss, aber auch nicht für das den Buckel hinhalten, was auf das Konto anderer geht, die mit oder ohne Parteibuch, und das betone ich ausdrücklich, mit oder ohne Parteibuch, einst Fahne schwenkend auf der breiten Straße des Sozialismus marschierten, die Vorteile für sich in Anspruch nahmen und heute unfähig sind, durch einen kritischen Blick zurück ein wenig Trauerarbeit zu leisten. Es gibt eben Leute, wie es Jörn Jakob Swain, der Amerika-Fahrer aus Hornkarten, sagt. Es gibt, oder sagte, es gibt Leute, die gehen leichter durchs Leben, wenn sie ihre Erinnerungen über Bord werfen und ihren deutschen, so hat er es gesagt, ich ersetze es, ihren DDR-Rock an den Nagel hängen. Mir geht es so nicht. Und wenn Sie die Zeit haben noch und es so geht, Herr Krüger, dann würde ich weitere Bemerkungen zu meiner Person machen. Die geht aber vom Fragestellen ab. Also, dann ein paar Bemerkungen noch zu meiner Person. Der 19. Juni, ein neues Datum zum 18. Januar, ist, durchforscht man die letzten 70 Jahre der deutschen und der europäischen Geschichte, ein, man kann es so sagen, geschichtsträchtiger Tag. Am 19. Juni 1940, so vermeldet es der Völkische Beobachter, der 19. Juni ist der Tag, an dem, ich hoffe, Sie können es hinten noch lesen, der Führer und der Duce in München im Führerquartier in München zusammentreffen, um sich auszutauschen über die neue Lage, die entstanden war. Schließlich stand Frankreich kurz vor dem Zusammenbruch. Und deshalb also dieses Treffen. In Breslau, der Hauptstadt Schlesiens, meldete an diesem Tage, es war ein Mittwoch, am 19. Juni, der Landwirt Willi Fritz Hermann Hosche im evangelischen Pfarramt St. Salvator die Geburt eines Sohnes und bestellte die Taufe, wie es damals üblich war, 7 Tage später auf den 26. Juni. Seine Frau Frieda Meta Hosche Tochter des Schmiedemeisters Richard Krause aus Obergroßhartmannsdorf bei Bunzlau oder im Kreise Bunzlau, war in den frühen Morgenstunden von einem Knaben entbunden worden, dem sie den Namen Günther Richard Wilhelm gab. Im Wehrmachtsbericht dieses Tages, aus dem ich wörtlich zitiere, ich habe es herausgeschrieben, hieß es lapidar und ganz unspektakulär: Im Westen umgingen die Panzertruppen unter General Guderian bei Dijon die Maginot-Linie, im Osten nichts Neues. Außer, aber das ist ja nur nach Ferdinand Brodel eine kleine Tatsache. Und in der Tat, so ist es ja. Außer, dass dort Günter Kosche geboren wurde am 19. Juni 1940. Was nun hat dazu geführt, dass Günter Kosche so geworden ist, wie er Ihnen begegnete oder begegnet, wie Sie ihn sehen und wie er in Ihrem Bewusstsein verankert ist. So etwa, wie Sie, Herr Maske, es sagten, und ich habe nicht gezuckt und es auch so akzeptiert, der Mann bei der Dozentenversteigerung, und Sie waren ja vorher bei mir, der Mann, der für Zucht und Ordnung steht. Wie ist es gekommen, psychologisch gefragt? Was waren und sind die Beweggründe, die Motive seines Handelns und Verhaltens? Eine kurze Innensicht, die helfen soll, dies zu erklären. Und wirklich kurz. Zum einen sind es, wie ich es aus 60-jähriger Selbstbeobachtung entnehme, meine Anlagen. Es ist das genetisch kodierte, das vorgeburtlich angelegte, was ich ererbt habe von meinen Eltern, die beide, aber ganz besonders meine Mutter, in mir weiterleben. Ich zitiere deshalb zum Beleg zuerst aus den Erinnerungen meiner Mutter, die sie, obwohl sie das aktuelle Gedächtnis verloren hatte, aber aus einem noch völlig intakten Langzeitgedächtnis heraus aufgeschrieben hat, Erinnerungen an eine Zeit, als sie selber erst 32 Jahre alt war. Am 21. Januar 1945, so heißt es dort, einem Sonnabend, ging meine Schwiegermutter mit meinen Kindern auf die Flucht. Auf einem Pferdewagen verließen sie den Hof. Ich blieb noch, um das Vieh zu füttern. Man kann doch die Tiere nicht allein lassen. Ich füge hinzu in Klammern, die Kinder aber ja. Erst 8 Tage später, meine Mutter weiter, fand ich meine Kinder wieder. Sie waren ganz verstört. Die Flucht wurde im Sudetenland abgebrochen. Meine Mutter kehrte von dort aus Pflichtbewusstsein, obwohl der Weg, der Fluchtweg eigentlich nach Bayern führte und wir ja schon fast da waren, zumindest war der Rückweg viel weiter, aber sie kehrte aus Pflichtbewusstsein in ihr schlesisches Heimatdorf zurück, um auf dem Bauernhof, den sie Wochen zuvor vor der heranrückenden Front verlassen hatte, nach dem Rechten zu sehen, damit alles, Herr Maske, in Ordnung war, wenn ihr Mann, was sie inständig hoffte, aus dem Kriege kommen sollte. Das war ein riesiger Irrtum, den sie schwer bezahlen musste. Für sie begann ein wahres Martyrium. Und in ihrem Tagebuch schrieb sie dazu: Wir mussten immer sehen, wo es auf den Feldern Essbares gab. Wir hatten ja keine Lebensmittel. Im Herbst wurden meine Kinder schwer krank. Also im Herbst 45. Typhus. Ich ging zu Fuß nach Trebnitz, 14 Kilometer, und nach Breslau, 70 Kilometer. Und holte Tabletten. Mein innigster Freund aus der Grundschulzeit erinnerte sich anlässlich des Todes meiner Mutter, zufällig genau vor 3 Jahren, mit den Worten: Zwar ist inzwischen ein halbes Jahrhundert vergangen, aber dennoch steht mir deine Mutter fest in dem Sinn. So sehe ich sie bei der Arbeit auf dem Bauernhof, stets im schnellen Vorwärtsgang oder gar im Vorwärtslauf, und höre heute noch ihre forschen und eindeutigen Worte an ihren Sohn. Vieles von ihrem Optimismus, ihrer Schaffenskraft und wohl auch der sprachlichen Gewandtheit hat sie dir mit auf den Weg gegeben. Von meinem Vater, mit dem ich durch die Wirren des Krieges keine persönlichen Erinnerungen verbinde, habe ich, wenn es stimmt, was mir die Verwandten berichtet haben, nicht nur die Statur, sondern auch den Ordnungssinn, den Hang zu Disziplin und Pünktlichkeit, den Drang, Neues zu erleben und zu entdecken, etwas ausprobieren auch und zu wagen, nicht aufzugeben, nach Auswegen nicht nach Ausreden zu suchen, sich selbst zu behelfen und anderen zur Seite zu stehen. Fehler zu erkennen und Schuld zu bekennen. Entbehrungen auf sich zu nehmen, ohne zu klagen über die Bürde. Nicht leichtere Lasten, sondern eher einen stärkeren Rücken zu erbitten. Das Ererbte wurde weiter ausgeprägt durch die Einfädelung in die Gesellschaft, was wir heute Sozialisation nennen, die bekanntlich in Kindheit und Jugend am intensivsten verläuft und die tiefsten Eindrücke hinterlässt. Sie erfolgte in meinem Falle unter den Bedingungen, wie sich nur noch diejenigen sie vorstellen können, die sie selbst erlebten. Krieg, dann Nachkriegszeit in der sowjetischen Besatzungszone und dann auch später in der DDR, prägten nachhaltig meine zweite Geburt. Bettelarm und vaterlos und deshalb heute kaum noch nachvollziehbar, weitestgehend auch rechtlos, erwarb ich das, was man eben die zweite Natur oder die soziale Qualität eines Menschen nennt, und dies in einer feindlichen Welt, einer patriarchalisch bestimmten Dorfgesellschaft, in der Legenden, religiöse und weltliche Mythen, auch faustdicke Lügen und verstaubte Weltauffassungen vergangener Zeiten das geistige Klima bestimmten. Als Sozialisationsagenturen wirkten die Schule mit prügelnden Lehrern und die Kirche. Mit einem aber auf andere Weise Druck ausübenden Pfarrer und schließlich die wirklichen Herren des Dorfes, die großen Bauern. Und, von ihnen wohl abgesetzt, aber nicht ohne Wirkung, die besitzlosen Männer. Den Rest gaben die Frauen dazu. Allen voran meine Mutter. Vier Grundsätze bestimmten ihre Pädagogik und, um Missverständnissen vorzubeugen, hebe ich das an dieser Stelle gesondert hervor. Darin unterschied sich meine Mutter nicht wesentlich von anderen, die in dem Dorf Leusow in der Griesengegend südwestlich von Ludwigslust gelegen die Erziehung der Heranwachsenden besorgten. Vier Grundsätze. Erstens, bist du Gottes Sohn, so hilf dir selbst. Zweitens, gelobt sei, was hart macht. Drittens, Ordnung ist das halbe Leben. Und viertens, wen Gott liebt, den straft er. Es mag manches, einiges sogar, daran aus der Sicht der humanen Pädagogik in der Schule der Gegenwart zu bemängeln sein. Erklärt aber schließlich, warum ich im Grunde so bin, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Nachteilen und gelegentlichen Vorzügen. Denn Sozialisation ist, so wurde von Borges, den ich hier zitiere, Voraussetzung und Teil der sozialen Konstitution des Subjekts. Die gesellschaftliche Außenwelt wurde auf diese Weise ausschnittsweise zu meiner Innenwelt, zu meiner psychischen Welt gemacht. Es entstanden, um mit einem anderen Großen der Geschichtsdidaktik sprechen, es entstanden in mir die subjektiven Korrelate einer durch Herrschaft geordneten Gesellschaft. Gelegentlich nur habe ich mich gewundert, dass trotz all dieser pathologischen Einflüsse, denen ich in Kindheit und Jugend ausgesetzt war, noch halbwegs ich auf den richtigen Pfad gekommen bin und nicht in der kriminellen Szene einer Großstadt gestrandet bin. Mit der Behebung dieser psychischen Deformationen und ihrer Folgezustände hatte ich für den Rest meines Lebens bis zum heutigen Tage zu tun und war dabei obendrein ganz besonders, weil seit meinem 15. Lebensjahr ohne elterliche oder mütterliche Führung stark auf Rat und Tat anderer angewiesen. Aber ich war nicht allein. Ich hatte Lehrer und Verwandte, ich hatte Freunde, Bekannte, Kollegen und Weggefährten, die mich auf den richtigen Weg, den vermeintlichen Königsweg brachten, der mich, das will ich gerne, wenn ich rückblickend auf mein Leben schaue und dieses Leben betrachte, gelegentlich auch durch tiefe Täler führte, aber ich bin immer wieder auf schöneren Höhen und Bergwiesen angekommen. Sie alle haben mir geholfen, die Regel mit Leben zu erfüllen, die meine Mutter in tiefer Frömmigkeit zur Grundlage ihres Lebens erklärte und uns Kinder als Prinzip menschlichen Denkens, Handelns und Verhaltens im Allgemeinen vermittelte. Es war der kategorische Imperativ meiner Mutter. Ehrlich leben, den Nächsten nicht verletzen und jedem das Seine zugestehen. Erst viel später erfuhr ich, dass dieser Grundsatz nicht, wie ich zunächst annahm, aus der Spruchkiste meines Großvaters ist, sondern einen klassischen Ursprung hat, nämlich aus dem Corpus Juris Civilis, also dem Gesetzbuch von Justinian, stammte und ein römischer Rechtsgrundsatz war, der in das bürgerliche Recht eingegangen ist. Dass meine Mutter ihn kannte und mir zur Lebensmaxime machte und nicht in der verkürzten Form, wie dieser Grundsatz als Wahlspruch im höchsten preußischen Orden, im Schwarzen Adlerorden auftaucht, nämlich suum cuique, schlicht und einfach, also jedem das Seine, nicht zugestehen, das ist dort weggelassen. Also jedem das Seine zugestehen, dass meine Mutter diesen Wahlspruch oder diesen Grundsatz in der Gänze zum Grundsatz ihres Handelns und auch mit ihrer Erziehung gemacht hat, mildert ihre eher doch zweifelhaften pädagogischen Ansichten und lässt die Frau in einem anderen Lichte bei mir erscheinen. In meinem gesamten Tun und Trachten war ich bestrebt, mich an diese Maxime zu halten. Nicht immer ist es gelungen. Aber zumindest das Herangehen war so. Redlich die mir zugedachte Arbeit zu erledigen und dabei gleichermaßen zu dienen wie zu leisten. In der Redlichkeit wollte ich, der ich für mich in Anspruch nahm, dass ich, noch einmal wiederhole ich es und ich meine es so, ein Mann der zweiten Reihe zu sein, in der Redlichkeit wollte ich vollkommen sein. Redlichkeit war über 40 Jahre für mich der persönliche Anspruch an meine Arbeit an der Universität Rostock und mein Wirken darüber hinaus. Dabei habe ich oftmals meinen Maßstab an andere angelegt, manchmal sogar kompromisslos. Und gerade dadurch Menschen getroffen und verletzt. Sie mögen mir verzeihen, wenn Sie können. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange zugehört haben.
Das war eine starke, auch methodisch ausgezeichnete Einleitung zur Diskussion. Ich darf jetzt die Aussprache eröffnen. Es beginnt mit Katharina Trost und geht weiter mit Hilde Michael.
Herr Kosche, erst einmal vielen Dank für das ausführliche oder die ausführliche Stellungnahme oder wie Sie Ihr Leben so geschildert haben. Ich möchte mal darauf zu sprechen kommen, was Sie damit mit Schuldeingeständnis meinen. Also so, wo Sie meinen, dass Sie sich schuldig fühlen müssten. Oder, ja, nee, okay, damit bleibe ich. Das reicht mir eigentlich schon. Ja. Danke.
Wie halten Sie es, Herr Krüger? Gleich antworten?
Ja, oder? Gleich antworten.
Ja, ja, gut. Ich hatte gesagt, dass ich mich systemloyal, dann systemkonform und dann systemstabilisierend verhalten habe. Und alle drei Verhaltensweisen führen dazu, dass man das Gegebene A hinnimmt und dann sogar mit unterstützt. Und durch diese Unterstützung, aber auch schon durch das Hinnehmen, habe ich mit dazu beigetragen, dieses Staatswesen, den sozialistischen Staat DDR, zu stabilisieren, zu erhalten. Das ist nicht im juristischen Sinne, darüber bin ich sehr froh, aber im moralischen Sinne sehr wohl eine Schuld, denn es hat zu allen Zeiten in der DDR immer Handlungs- und Entscheidungsspielräume für jeden Einzelnen gegeben. Er hätte davon Gebrauch machen können. Er hätte dies, was ich systemloyal, systemkonform und systemstabilisierend nenne, nicht tun müssen. Es wären keine Konsequenzen für Leib und Leben gefolgt. Möglicherweise für die berufliche Tätigkeit. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn man einmal nur in der sogenannten Roten Woche, so wurde die erste Woche im beginnenden Studienjahr genannt. Die Studenten waren 2 Monate in den Sommerferien, waren an allen möglichen Orten und dann obendrein noch im sozialistischen Ausland, hatten möglicherweise Begegnungen am Goldenen Strand von Varna oder sonst wo am Schwarzen Meer mit Bürgern aus der Bundesrepublik Deutschland. Und sie sollten nun wieder politisch auf den Kurs gebracht werden. Es wurden Themen vorgegeben und einzelne Mitarbeiter, übrigens an jedem Institut, an jedem, also bei den Mathematikern, Biologen, Medizinern genauso, wie bei den Historikern, Lateinamerika-Wissenschaftlern, also es ist auch deshalb nicht richtig, das flechte ich hier schon ein, dass einige von sich aus sagen, na, ich bin doch Mathematiker und mein Gegenstand ist doch ideologieresistent. Ich hatte mit der DDR ja nichts am Hut. Und an der Uni habe ich meinen Dienst versehen und die binomischen Formeln oder den Cosinus Hyperbolicus vermittelt. Aber schuldig habe ich mich nicht gemacht. Doch, doch, im zweiten Kreise schon. Eben, und nun komme ich zu dem Beispiel zurück, Rote Woche. Dort waren jetzt die vorgegebenen aktuell politischen Themen zu behandeln. Und man hätte doch die Chance gehabt, einmal wieder den Stachel zu löcken. Und vielleicht einmal die historische Mission der Arbeiterklasse oder die führende Rolle der Partei nicht einmal intensiv zu bezweifeln, sondern zu problematisieren. Das hätte man einmal gemacht. Das wäre zum Gegenstand einer sofortigen Erörterung in den entsprechenden staatlichen Gremien und der Parteileitung geworden. Und man hätte 100 Eide schwören können und müssen, dass man sich geirrt hat. Ansonsten, glaube ich, wäre der nächste Weg zur Kohlenhandlung Moritz hier in Rostock gewesen. Ja, dort kriegte man dann einen Arbeitsplatz. Ich erinnere mich, es hat so etwas gegeben wie eine große Diskussion nach dem Einmarsch der Warschauer Vertragsstaaten in die CSSR damals, also 1968. Und es gab an dieser Universität Rostock, übrigens der, ich weiß nicht, ob er dazu etwas gesagt hat hier, Professor Heidorn als Rektor, hat es selber verfügt. Und ich kann mich genau daran erinnern. Es gab einen, der diesen Einmarsch in Zweifel gezogen und für nicht gerechtfertigt gehalten hat, der Kollege Janetzko. Und er ist gelandet im Traditionskabinett der Werft, da hat er noch Glück gehabt. Zuvor war er am Slawistischen Institut. Also, so haben wir uns, die wir hier tätig waren, wenn wir denn nicht dazu beigetragen haben, zu denunzieren oder zu eliminieren, zu benachteiligen, dann haben wir uns zwar nicht im juristischen Sinne, aber im moralischen Sinne so mit diesem System verflochten, dass wir Schuld auf uns geladen haben und allen Grund haben, darüber nachzudenken und vor allen Dingen darüber nachzudenken, was zu tun ist, damit so etwas nicht wieder passiert.
Okay. Vielen Dank, Hilde Michael.
Ja, Herr Dr. Kosche, Sie haben 40 Jahre, mehr als 40 Jahre hier an dieser Hochschule gearbeitet und wie erinnern Sie die Umbruchsphase 89-90 im Hinblick, Sie als Lehrender und in Zusammenarbeit mit den Kollegen und natürlich auch mit den Studierenden an diesem Institut?
Ja, drei Teile. Also, wer diesen Umbruch erlebt hat, und ich denke einmal, es ist gar nicht so bedeutend, ob man ihn fest verankert ideologisch in der DDR erlebt hat, auch für die muss das ein traumatischer Vorgang gewesen sein, als auch die, die auf der etwas abgewandten oder anderen Seite gar standen, die das mit einem Hochgefühl erlebt haben, dass sich da etwas tut, werden diese Tage und Wochen nicht vergessen. Ich kann mich sehr genau erinnern, wohnte damals in der Kröpeliner Straße, als ich plötzlich ein lautes Rufen hörte, ich überhaupt nicht wusste, was da geschah. Eine Anzahl von Menschen marschierte durch die Kröpeliner Straße mit dem rhythmischen Klatschen. Kommt heraus, schließt euch an. Ich machte das Fenster auf und wusste gar nicht, wie mir geschah. Zuvor noch hatte ich die Nachrichten gesehen und war jetzt in der Erinnerung nicht mal emotional gelöst davon reden, die Bilder gesehen, wie DDR-Bürger das Palais Lobkowitz in Prag, wo die bundesdeutsche Botschaft ihren Sitz hatte, ja quasi erstürmt, und ich sehe also die Frau, die vom Mann herübergeschoben, das Bild habe ich so vor mir, und er will das Kind rüberreißen, erreichen, und wird zurückgerissen, und mir stellen sich die Nackenhaare auf und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke, in der der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Genscher, vom Balkon der bundesdeutschen Botschaft die Möglichkeit der Ausreise mitgeteilt hat. Also alles, Frau Michael, soweit es an mich herangekommen ist und ich es mit meinen Sinnen aufgenommen und damit wahrgenommen habe, hat sich für mich ganz, ganz intensiv verfestigt. Und ich denke, ich werde es mit mir bis an das Ende meiner Tage herumtragen. Ein Gefühl einerseits der Erleichterung, der Freude darüber, dass endlich etwas geschieht, auch der Freude darüber, dass ich so ganz nicht falsch gelegen habe. Und es war Wasser auf meine Mühle, eben dem Austritt aus der SED, und auch ein Stück Sicherheit, dass mir jetzt doch allzu viel nicht mehr passieren könnte. Also, all das, was da geschehen ist, habe ich sehr wohl aufgenommen, behalten, bis dahin, wann ich mich getraut habe, zum ersten Mal hier am Gebäude der Staatssicherheit eine Kerze anzustellen. Die Demonstration ging beginnend an, also da war die Andacht, der Gottesdienst in der Marienkirche, und von dort aus durch die Kröppeliner Straße dann vor bis zum Schröderplatz. Und am Schröderplatz wurde gedreht und dann ging es hier in die August-Bebel-Straße hinein. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich übermannt war, ja, und geheult habe, als hier beim Einbiegen in die August-Bebel-Straße wieder die DDR-Hymne gesungen wurde. Der Text, der ja nicht mehr gestattet war. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vater. Die Worte bekamen eine ganz andere Bedeutung. Und zutiefst hat es mich gepackt. Ja, ich habe geheult. Und dann habe ich hier geguckt. Feige war man. Verängstigt. Geguckt. Wie stehen denn die Kameras hier, die hier angebracht waren? Und schon am Tage, auch das muss ich ehrlicherweise bekennen und sagen, am Tage bin ich hier vorbeigeschlichen gegangen, habe geguckt, wie sind die Kameras an den Gebäuden hier eingestellt. Und wo kannst du einen toten Winkel erwischen, dass sie dich da nicht aufnehmen damit? Und habe dann, in der Hoffnung, nicht aufgenommen worden zu sein, das erste Mal, und dann an anderen Stellen. Und es hat gedauert, ich denke, es war die vierte Demonstration, wo ich mich getraut habe, hier vor dem Haupteingang eine Kerze abzusetzen. So, und Sie merken, ich komme ins Erzählen darüber, ich will das abkürzen, also, und sagen, dass diese Erlebnisse eine tief einschneidende Wirkung hatten. Ja, und das will ich dazu sagen, als dann, nein, ich will es anders formulieren, ganz kurios, Ich begab mich auf die Post an dem bewussten Donnerstag, als Schabowski die Maueröffnung verkündete, begab ich mich hier in Rostock auf die Post, um mit meiner Schwester in Holland zu telefonieren und auszumachen, was also ich alles zu machen habe, damit ich im Januar wieder zum hochjährigen Geburtstag meiner Mutter fahren darf. Was ich übrigens 1988 zum ersten Mal durfte. Nein, Verzeihung, 87. Zum ersten Mal durfte. Weshalb ich auch so schwer Verständnis habe, wenn Leute und Jugendliche sagen, ich muss doch endlich mal wieder nach Hause fahren. Also, ich war da das erste Mal, wenn man so will, seit 1957 dann zu Hause, wenn zu Hause dort ist, wo die Eltern wohnen. Also, wie dem auch sei, ich telefoniere mit meiner Schwester in Holland, wie ich es anstellen kann und was ich machen muss, damit ich jetzt auch diesmal wieder schaffe, die Besuchsreise zu bekommen, und komme nach Hause, da sagt meine Frau, es ist etwas Eigenartiges passiert. Wir müssen die nächsten Nachrichten hören. Und dann die Nachricht von dieser Öffnung der Grenze. Und dann von diesem Donnerstag zum Sonntag, wo ja dann alles in Massen, auch hier über die grüne Grenze in Schlutup-Lübeck marschierte, begab sich Kosche in sein Wochenendhaus am Barumer See und renovierte. Und als ich am Nachmittag damit fertig war und die Nachrichten hörte und diese euphorischen Meldungen, aber auch den Jubel der Menschen, ich weiß es noch ganz genau. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte mich besser im Griff. Entschuldigung. Da bin ich an der Wand runtergesunken und habe so bitterlich geheult, weil mir mit einem Mal die Sinnlosigkeit, die Verängstigung, die Sinnlosigkeit des bisherigen Lebens, die Verängstigung, die Mutlosigkeit, das alles so also bewusst wurde und zum Teil aber auch abfiel. Ja, und eine Woche später habe ich dann, das ist dann die letzte Erinnerung, habe ich dann geheiratet. Hat ja nicht gehalten. Ja, also geheiratet, und ich konnte dort noch den kleinen Witz anbringen, dass ich die Ehe also kann nicht juristisch gelten, sage ich, angesichts des weißen Flecks, des großen weißen Flecks im Standesamt an der Wand. Dort hing ja das Bild, sonst von Erich, jetzt der neue Potentat Egon war noch nicht. Ja, und der Bundespräsident war noch nicht dran. Also, geheiratet ohne den Segen des Landesvaters, oder Blick des Landesvaters, das hat so oder so nicht gehalten. Aber ich erzähle jetzt nicht weiter über die Erlebnisse, entschuldigen Sie bitte, sonst sitzen wir hier, wer weiß wann noch. Komme zu Ihrer zweiten Frage, das war die Frage, wie ist man unter den Kollegen damit umgegangen, wie ist man mit den Studenten umgegangen und wie sind die Studenten mit einem selber umgegangen? Das ist ebenfalls eine Frage, müsste ich weit ausholen. Das Verhältnis zu denen man ohnehin ein Vertrauensverhältnis hatte, war davon nicht berührt. Im Gegenteil, man hat sich ausgetauscht. Ich sage in diesem Falle also Manfred Janslock zum Beispiel. Und für uns waren bestimmte Dinge auch dann wiederum auch gar nicht so überraschend. Schon gar nicht das, was man der DDR alles vorwarf, was sie denn an Schlimmem getan hat. Für mich waren zwei Dinge unbekannt. Alles andere war mir bekannt. Zwei Dinge waren mir unbekannt. Waffenhandel und Unterschlupf für RAF-Terroristen. Alles andere war mir bekannt. Also, nicht belegt, manches auch schon, ja. Denn wer Ohren hatte zu hören und Augen zu sehen, bekam das auch in der geschlossenen Gesellschaft DDR mit. Also, wo ein Vertrauensverhältnis bestand, ging man um wie eh und je. Wo dieses nicht gegeben war, gab man die bisherige Vorsicht auf, verhielt sich kritisch, pickte auch ein Stück weit an, oder machte es ganz grob, wie ich es gemacht habe, dass ich den damaligen Sektionsdirektor bat, mich nicht an meinem 50. Geburtstag am 19. Juni 1990 zu besuchen und zur Gratulation zu kommen. Davor lag, das gehört aber mit zu dieser Auseinandersetzung, es wurde die neue Leitung, der neue Institutsdirektor gewählt. Bei dieser Wahl habe ich mich gemeldet und es standen zwei zur Wahl. Ich habe mich gemeldet und die Frage an beide gerichtet, und das gehört mit zu den Auseinandersetzungen, die Frage an beide gerichtet, ob sie denn hier vor versammelter Kollegenschar den Eid darauf ablegen könnten, nicht als inoffizieller Mitarbeiter für die Stadtsicherheit gearbeitet zu haben. Daraufhin sprang ein Kollege auf, und stellte die Forderung an die Anwesenden, dass diese Frage von den beiden Kandidaten nicht beantwortet werden müsse. Das war im Mai 1990. Nicht beantwortet werden müsse. Daraufhin gab es eine Kampfabstimmung und Koscher hat die Kampfabstimmung verloren. Mit, ich weiß nicht mehr genau, aber mit 4-5 Stimmen Unterschied. Kein Wunder, Herr Kietzmann, Ihnen hatte ich da ja schon einen kleinen Einblick gewährt, bei der großen Anzahl der inoffiziellen Mitarbeiter, die in der Sektion Geschichte tätig waren. Ich unterlag und selbst das kostete mich Mühe, denn ich wurde übersehen, mein intensives Melden mit Schnipsen wurde vom Versammlungsleiter übersehen. Dann bin ich aufgesprungen und habe lauthals mir Gehör verschafft und habe gesagt, dass ich unter diesen Bedingungen nicht an der Wahl des neuen Institutsdirektors teilnehmen möchte und habe demonstrativ den Raum verlassen. Ein kleiner Einblick in Auseinandersetzungen. Allein nur diese Frage könnte ich ohne Schwierigkeiten hier 1,5 Stunden Beispiele dafür liefern. Auch das nur noch nachgereicht. Ich bin dann zur Universitätszeitung gegangen, wollte, dass das dort also öffentlich gemacht wird, unter welchen Umständen hier die Wahl eines Institutsdirektors jetzt erfolgt. Alles willig entgegengenommen. Auf die Meldung in der Universitätszeitung warte ich noch heute. Die Leiterin der Universitätszeitung war eine hochgestellte inoffizielle Mitarbeiterin. Da traf man wieder. Sie konnten hinkommen, wo sie wollen. Und selbst wenn sie in den Studentenkeller gegangen sind oder einen x-beliebigen Club, und davon gab es ja viele Studentenclubs, ob nun in den Interclub oder in den Meli-Club oder in den Studentenkeller, der Leiter war immer ein offizieller Mitarbeiter. Und ich kenne sie alle. Das Verhältnis zu den Studenten. Auch hier war es ambivalent. Und in den meisten Fällen ließ sich die Beziehung wie bisher weiterführen, wenn eine Voraussetzung, so meine Wahrnehmung und Erfahrung, wenn man bereit war zu einem selbstkritischen und kritischen Stellung nehmen, sodass man die Studenten, zumindest jene Studenten, die nicht Genossen waren, zu einem vernünftigen Miteinander führen und die Arbeit wie gehabt weitermachen konnte. Mir jedenfalls ist es gelungen, meiner Kollegin, einer Nicht-Genossin, ich ja damals dann schon auch nicht mehr, aber bis dato, weit daran, wurde von den Studenten so verekelt, dass sie heulend aus der Lehrveranstaltung kam und dann hieß es, ja, wer geht denn da nur rein? Und dann gehe ich rein. Und in meiner Art hat es nicht lange gedauert. Und die Studenten haben es akzeptiert. Besondere Schwierigkeiten bekam ich mit einem Studenten, der vor wie vielen Jahren? 3 Jahren? Sie werden, wenn ich das Beispiel nenne, gleich sich erinnern, ob es vor 2 oder 3 Jahren war. Der war im Praktikum in Beutzenburg. Ich kam, Sportgeschichte. Nein, nicht Sportgeschichte, Deutschgeschichte. Er kam aus Beutzenburg und war in Beutzenburg an der Reinhardtschule. Ich kam dorthin, eine Stunde zu den Anfängen der industriellen Revolution in England, ohne jede Vorbereitung. Schlimm, schlimm, quadriert schlimm. Ja, und Sie kennen mich, das geht mit Kosche nicht. Und ich habe unverhohlen dort meine Meinung gesagt. Und das verstand er nun als sozialistisch-diktatorisch und so könne man nicht und machte andere noch mobil. Es gab einen Aushang, es gab eine herbe Auseinandersetzung. Studenten hatten sogar für ihn gelogen. Sie nahmen es dann in der Gegenüberstellung zurück. Und das Ganze ging dann so aus, im Grunde genommen, wie das Hornberger Schießen. Aber ich habe es nicht auf mir sitzen lassen. Nur er hatte nicht den Schneid, sich dafür zu entschuldigen. Und die Rache für mich, wenn ich je Rachegefühle gehabt hätte, kam vor 3 Jahren. Er war in den Schiedsrichterskandal verwickelt. Es war der Schiedsrichter Koop, der damals schon Oberligaspiele in der DDR pfiff und danach zum Bundesligaschiedsrichter wurde, also in der Verbindung mit Holzer. Sie erinnern sich. Es war es vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren. Gut. So, also so viel dazu. Und die neue Lehre hineingekommen ist. Ja. Nun war die Situation die, dass ich von Anbeginn an, nein, ich muss noch weiter zurückgehen, dass ich mich in der ganzen Zeit der gedanklichen, geistigen Lösung von diesem System, mich von den Vorstellungen, die die marxistisch-leninistische Geschichtstheorie lieferte, also die Gesellschaftsentwicklung in der menschlichen Gesellschaft erfolgt vom Niederen zum Höheren, also gesetzmäßig von der, die wir ja erst erfunden haben, ersten Klassengesellschaft im alten Orient, über die Sklavenhaltergesellschaft in Griechenland und Rom, Feudalismus eben hin, Kapitalismus und schließlich dann zum Sozialismus, und wir können uns freuen, dass wir daran schon werkeln. Also die Formationstheorie oder die Klassenkampftheorie oder die Revolutionstheorie oder Rolle Volksmassentheorie und so weiter und so fort. Dies alles habe ich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, das war zum Beginn der 80er Jahre, da habe ich angefangen, dies also stärker zu hinterfragen und die Unmöglichkeit oder das Nicht-Zutreffende dieser Geschichtsauffassung zu begreifen und habe mich damit also ein Stück weit und mehr gelöst, bis ich mich ja dann eben in die innere Emigration sozusagen hineinbegebe. Aber das wurde immer, immer intensiver, sodass ich nicht die Schwierigkeiten hatte, die andere hatten, und dann kam dazu, dass ich mir rechtzeitig Handbuch Geschichtsdidaktik 3. Auflage in 2 Bänden beschafft hatte. Und dazu Joachim Rolfe. Und dass ich das fast auswendig gelernt habe. Und das konnte ich schon immer gut. Weshalb ich auch der Liebling des Pastors in Leusso war. Dies also
eingesogen und damit die neue Sicht, vor allen Dingen eben die geschichtsdidaktische Sicht. Denn wir in der DDR hatten ja keine Geschichtsdidaktik, sondern die Geschichtsmethodik. Und es war nicht bloß ein Auswechseln der Türschilder von der Methodik, denn das war ja sozusagen die Meisterlehre für Unterricht, Geschichtsdidaktik. Ich hoffe, die, die bei mir waren oder zeitweise, denen konnte ich es beibringen oder sie erinnern sich. Geschichtsdidaktik ist weitaus mehr. Und natürlich auch in der Bundesrepublik hatten wir ja in der ersten und in der zweiten Phase der Schulentwicklung nach 45 immer noch die Meisterlehre, die Methodenlehre und die Geschichtsmethodik. Und so heißt von Kurt Fiener ja auch das Buch Geschichtsmethodik oder von Hans Glöckl Geschichtsunterricht nur. Aber dann, im Zuge des Ausgangs der 60er Jahre, entstand die Geschichtsdidaktik, eine völlig neue Wissenschaftsdisziplin, die zu einem dritten Standbein der Geschichtswissenschaft wurde. Und die habe ich mir dann sehr schnell und mit Hilfe, muss ich sagen, lieber Kollegen aus der Bundesrepublik Deutschland angeeignet. Dazu gehört ganz vorn der, der gerade vor wenigen Tagen 65 wurde und am 8. Februar verabschiedet wird, Professor von Borries in Hamburg. Dazu gehört Ulrich Meyer, Professor in Kassel. Dazu gehört Gerhard Schneider, dazu gehört Hans-Jürgen Pandl, Wolfgang Krug, die mir alle sehr, sehr zur Seite gestanden haben und mit denen ich bis heute hin persönlich, freundschaftlich verbunden bin.
Ja.
Ich werde mich bemühen, die nächsten Fragen kürzer zu beantworten.
Weitere Fragen?
Die Pferde nicht durchgehen zu lassen.
Aber auch eine, aber jetzt noch Katharina Trost, bitte.
Vielleicht. Nein, okay. Dann mache ich mal weiter. Ich habe ich habe zwei oder drei Fragen, wären es vielleicht. Warum sind Sie speziell in die SED eingetreten und nicht in eine der Blockparteien? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre, wie haben Sie Ihr Studium erlebt? Weil das war ja so um und bei erst zweite Hochschulreform, müsste das so gewesen sein?
Richtig.
Zweite Hochschulreform ungefähr gewesen sein. Und die dritte Frage, warum Sie nicht in der ersten Reihe mit dabei waren, warum Sie es nicht wollten, das würde mich interessieren. Und wie Sie den Mauerbau erlebt haben, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie Verwandtschaft halt in Holland oder auf jeden Fall im westlichen Ausland hatten. Ist doch ein bisschen mehr geworden. So.
Warum nicht erste Reihe und wie Mauerbau?
Genau, ja. Richtig.
Ja. Also, was den Eintritt in die SED betrifft. Ich wurde und war sehr froh darüber, obwohl mir das Fachgebiet überhaupt nicht zusagte und ich versage mir, also warum ich in der Geschichtsmethodik und nicht in der Geschichte des Mittelalters gelandet bin. Es hier darzustellen. Aber es war mein Sinnen und Trachten, zurück an die Universität zu kommen und nicht in der Schule zu bleiben. Und so kam ich dann an das Historische Institut und wurde dem Fachbereich Methodik des Geschichtsunterrichts zugeschlagen. Begründungen gab es gute auch dafür. Schließlich kam ich aus der Schule, 2 Jahre Schuldienst und Lehrerausbildung, also hinein in die Geschichtsmethodik. Professor Dr. Donat war mein fachlicher Ziehvater. Ich denke und versuche jetzt durch die Erinnerung sehr schnell herauszukriegen. Ja, ich war meines Erachtens der Einzige an damals noch historischen Institut. Es bedurfte der nächsten Hochschulreform, damit Sektionen gegründet wurden. Ich war der Einzige am historischen Institut, der nicht Mitglied der SED war. Und eine andere Partei war nicht vertreten am historischen Institut. Und so wurde ich denn im ersten Assistentenjahr von einem Professor, den Namen lasse ich weg, angesprochen, wie es denn wäre, wenn der Jugendfreund, Mitglied der FDJ war ich, wenn der Jugendfreund Kosche doch endlich Genosse würde. Und ich habe ihm da und im ersten Jahr mag es ja auch noch gegangen sein, da die Antwort, die viele gaben, gegeben, dass ich mich für so einen Schritt denn von einem Genossen verlangt man doch viel, viel mehr, nicht reif fühle. Er wollte es mir noch ein wenig schmackhaft machen, aber ich blieb dabei. Was mich im tiefsten Innern bewegte, das konnte ich dazu ja nicht sagen. Im nächsten Jahr sprach mich mein wissenschaftlicher Ziehvater, Professor Donat, darauf an. Und ich hoffe, ich kann es Ihnen, ja, hier habe ich es. Sprach mich Professor Donat an und ich gab ihm die gleiche Antwort. Am 2. Juli 1967 schrieb er einen Bericht über den Stand der wissenschaftlichen Qualifizierung von Herrn Günther Kosche. Und er schreibt hier über meine wissenschaftliche Arbeit, über die schulpraktische Tätigkeit, und ich will Sie nicht damit langweilen und schon gar nicht will ich bei Ihnen den Eindruck erwecken, der will sich wichtig geben. Eben nur Gutes oder sehr Gutes. Und jetzt kommt drittens. Herr Kosche ist Vorsitzender der Ferienkommission. Mal sehen Sie, hat ein Amt gehabt. Und Mitglied der Fakultätsgewerkschaftsleitung, der FGL. In diesen Funktionen hat er gute Arbeit geleistet. Er ist durchaus aufgeschlossen für politische Fragen. Dass er sich aber trotzdem nicht zu dem Entschluss, der SED beizutreten, durchgerungen hat, das bedauere ich. Am Ende einer fachlichen Beurteilung. Das Gleiche finde ich wieder, ganz erstaunt, als ich es las. In meiner zweiten Stasi-Akte. Es muss drei davon gegeben haben. Die zweite, wo die erste ist, da gibt es keine Auskunft. Aber aus der zweiten kann ich entnehmen, dass Dinge aus der ersten hier reingearbeitet wurden. Die zweite wurde in Mikrofisch umgewandelt. Und nach der Wende stellte ich den Antrag auf Akteneinsicht. Da wurde Mikrofisch wieder in Papierform umgewandelt und deswegen gibt es die Akte. Ansonsten sind alle Akten von Mitarbeitern der Sektion Geschichte in der Modulzeit vernichtet worden. Und ich habe Erklärungen dafür, die ich aber hier nicht äußere. In dieser Akte, nun finde ich, also in der Stasi-Akte, finde ich hier den Bericht eines inoffiziellen Mitarbeiters mit Decknamen Emil. Und da heißt es auch wieder zum Schluss. Kosche wurde auch angesprochen, Kandidat unserer Partei zu werden. Kosche sagte dazu, dass er sich zu dieser Anforderung noch nicht gewachsen fühle und er noch Erfahrungen sammeln möchte. Er spielte immer und immer wieder eine Rolle. Und aber Ihre Frage geht ja in eine noch etwas andere Richtung. Also warum Eintritt dann in die SED? Also alle waren Mitglied, das hätte das ja noch nicht bedeutet. Aber das bitte ich Sie nur mit ins Kalkül zu nehmen. Ich war ja nicht dort ein Kollege und soweit Sie mich kennen, neige ich ja auch zu Sozialkontakten. Hatte eigentlich ein gutes Verhältnis zu vielen und mit einigen befreundet, sie waren alle Genossen. Und dann gab es die seltsamen Situationen. Freitag zum Beispiel von 14 bis 16 Uhr oder Montag von 14 bis 16 Uhr Dienstbesprechung, Mitarbeiterversammlung und von 16 Uhr an Parteiversammlung. Kleine Pause. Einige sagten, na, wir können doch gleich weitermachen. Dann hieß es, nein, das geht nicht. Günther muss erst raus. Wissen Sie, wie ich mich da gefühlt habe? So seltsam, wie es klingt, beschissen. Und so kam dann der Tag, als es darum ging, dass meine Assistenz verlängert werden sollte. Und ich war mit der Dissertation nicht fertig. Und da legte mir der Wissenschaftsbereichsleiter den Aufnahmeantrag für die SED und nicht für die NDPD hin und sagte: Günther, füll endlich aus, du bist doch einer von uns. Füll den Antrag endlich aus oder aber bedenke, das ist die Weichenstellung. Weiter hier am Institut oder in die Schule. Nun können Sie sagen, ich habe mich da dafür entschieden und nun können Sie sagen, der Kosch ist korrumpierbar. Wie habe ich das Studium erlebt? Das Studium war eine sehr von sehr einschneidenden Erlebnissen geprägte Phase. Es ging damit los, dass wir damals, hochlebe Polytechnik, dass wir damals polytechnisch gebildet werden sollten als Lehrer. Also ich begann 59, es war die Zeit, als UTP, Unterrichtstag in der Produktion, in den Schulen eingeführt worden war. Und wir sollten nun polytechnisch gebildet werden. Das hatte zur Folge, dass wir das erste Studienjahr auf dem volkseigenen Gut Vorderbollhagen hinter Bad Doberan, dort wo die Rennbahn ist und die Damen mit den großen Hüten im Frühjahr erscheinen, verbrachte. Damit es polytechnisch wird, mussten wir durch alle Abteilungen des Gutes durch. Da waren wir bei August in der Schmiede, genauso wie im Schafstall, im Kuhstall, in der Feldbaubrigade und durchliefen das ganze System dieses volkseigenen Gutes, arbeiteten dort in den jeweiligen Brigaden und hatten an zwei Tagen, wenn ich mich recht besinne, theoretischen Unterricht. Zu diesem kamen die Lehrkräfte aus Rostock von der Universität heraus nach Vorderbollhagen. Die Parallelgruppe übrigens, etwas, was Sie auch alles nicht kennen, also Seminargruppen und vorgegebene Fächerkombinationen. Ich hatte die Fächerkombination Sportgeschichte, die Parallelgruppe Deutschgeschichte war auf dem volkseigenen Gut in Lieschow in Richtung Wismar gelegen. Also wie gesagt, die Lehrkräfte kamen raus, wir wurden unterwiesen. Was hatten wir alles? Wir hatten natürlich Marxismus-Leninismus, eine wunderhübsche, zarte, liebe Russischlehrerin aus Petersburg, damals Leningrad. Ja, Onisvaki Malipons. Ein Schuft, wer schlecht ist dabei denn. Also, wir hatten die Ausbildung zum Teil in Sport. Bubi Lankow kam raus, machte Leichtathletik mit uns. Wir hatten Ausbildung in praktischen Fächern. Und selbst der Ökonom unterwies uns, welchen Sinn es haben sollte. Aber es ist ja egal, was man lernt, Hauptsache man lernt was. Also hat uns in Ökonomie und Wirtschaftsführung eines Gutes unterwiesen. Also diese theoretische Ausbildung lief nebenher. Und da noch nicht genug Polytechnik drin war, wurden wir im Frühjahrssemester in eine Brigade hier in der Neptunwerft gegeben. Und da habe ich Rohre gezogen und Kabelbäume verlegt. Und dieses gelernt hat mir aber im Leben letztlich auch nicht geschadet, nur es war nicht zuträglich fürs Studium. Sodass aus einem vierjährigen Lehrerstudium eigentlich ein dreijähriges wurde. Es war vergammelte Zeit. Zumindest für das Fach. Und hier in diesem, während des Studiums, bekam man sicherlich also schon einmal fachintern gebunden an die vermittelten Gegenstände und dann aber über die gesellschaftliche Arbeit oder den Einfluss über die FDJ sehr wohl also die politische Information und auch schließlich, so habe ich es damals aber nicht gesehen, Indoktrination geliefert. Und ich erinnere mich sehr gut daran und Herr Hanf, Herr Schulmeister, ach Herr Fenig, Sie sind nicht dabei, aber Herr Juch, vielleicht zeige ich es Ihnen dann zum Abschluss des nächsten Semesters. Es gab zu Beginn des Studienjahres eine FDJ-Versammlung. Und in dieser FDJ-Versammlung saßen uns zwei unbekannte Herren. Es stellte sich heraus, es sind Journalisten, nicht Redakteure, Journalisten von der Studentenzeitung, die zentral in Berlin herausgegeben wurde, dem Forum. Und es ging hier also um eine handfeste Auseinandersetzung zwischen vier Studenten, Peter Küster, Eckhard Dittberner, Horst Schneider, Günter Kosche. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, naja, die anderen. Und es hatte sowohl ganz allgemein menschliche Anhaltspunkte, in denen wir Widersacher waren, und störte der Egoismus vieler, weshalb wir uns auch einen Namen gegeben hatten, wir vier. Wir nannten uns die Liegedele. Ja. Und hatten so etwas mit Störtebeker am Hut. Ja. Und die anderen, sie konnten also uns, wir waren auch ein Stück weit überheblich, das gebe ich zu, zumal wir die besseren Lernleistungen hatten, eigentlich die Lernleistungen hatten und die Prüfungsergebnisse. Und daraus auch glaubten, in gewisser Weise auftreten zu können. Es gab also eine herbe Auseinandersetzung und darüber wurde nun im Forum geschrieben. Ich kann darauf verweisen, bin in der Zeitung namentlich genannt, wegen einer frechen Äußerung. Aber es gibt eine Karikatur. Und das ist die, die ich Ihnen dann zeigen werde. Eine Karikatur, ein großes, stolzes Handelsschiff, ein Dampfer am Schlot, das FDJ-Emblem, am Bug steht der Name des Schiffes, FDJ-Gruppe, Geschichte Sport 2, zweites Studienjahr, und daneben ist ein kleiner Äppelkahn und da sitzen vier Piraten drin mit der Liegedele-Fahne. Und einer, wer es denn nun gewesen sein soll, immer auch, Dittberner, Kosche, Küster oder Schneider, sagt zu den anderen dreien, es sieht ein schweres Wetter auf. Ich glaube, wir steigen um. Wir sind nicht umgestiegen. Das Boot war dann voll, um ein Bild aus der Gegenwart zu nehmen. So, wir hatten im Studium inhaltlich von der alten Geschichte im Längsschnitt durch bis zur Zeitgeschichte. Vorlesungen, Seminare, Proseminare, Übungen, mussten Belegarbeiten schreiben, das, was Sie also alles so auch kennen. Und wir hatten dazu natürlich auch dann, wie es üblich war, und wenn Interesse ist, da sind die Folien, wie der ganze Studiengang aufgebaut war, natürlich die drei Disziplinen des Marxismus-Leninismus, politische Ökonomie, historischen Materialismus und dann Sozialismus, Kommunismus. Und in einem solchen Maße, wie es später dann der Fall war, war aber das Geschichtsstudium zu dieser Zeit noch vor dem Hintergrund, zumindest die Hälfte meines Studiums der offenen Grenze, nicht ideologisch überfrachtet, wie es dann später der Fall war. Die Seele Marxismus-Leninismus, die ist so richtig erst, und das weiß ich ja dann aus der anderen Perspektive, eingezogen. Warum nicht erste Reihe? Schlicht und einfach. Ich habe es Ihnen dargestellt. Ich komme aus ganz einfachen, primitiven Verhältnissen. Und ich habe mich immer verglichen mit meiner Mutter, die, nachdem sie dann 1955 in der Terminologie der DDR Republikflucht begangen hat, im Westen bis zur Verrentung als Reinmachefrau in einer Bäckerfachschule gearbeitet hat, weshalb ich bis heute nicht das Wort Putze hören kann. Ich habe mich mit meiner Mutter verglichen und war so unendlich weit, so habe ich es empfunden, über ihr, sodass ich mir gesagt habe, nein, weiter willst du eigentlich nicht. Dann hatte ich mich doch darauf eingelassen, in den 80er Jahren, zu Beginn der 80er Jahre. Aber durch meine Tätigkeit als stellvertretender Sektionsdirektor hatte ich mehrere Sonden, über die ich ganz tief auf das Hinterland gucken konnte, also Erlebnisse, Begegnungen. Und hinzu kamen Begegnungen außerhalb der Sektion und dann außerhalb der Universität, dass ich mir gesagt habe, nein, in die erste Reihe möchtest du nicht, obwohl, das kann ich hier so sagen, alles von der Kaderplanung her so, ja nicht nur gepasst, sondern vorgesehen war. Und ich dann 1985, es war das sogenannte Sabbatjahr, so haben wir es genannt, also das Freisemester, Herr Krüger, nach dieser ganz intensiven Arbeitsphase, und das war sie als stellvertretender Institutsdirektor, gerade für diesen Bereich, dass die ich habe das Thema der Habilitation zurückgegeben und gesagt, nein, ich möchte nicht mehr. Und das hatte zwei Konsequenzen, zog es nach sich. Konsequenz Nummer eins, das Sabbatjahr wurde sofort gestrichen, da habe ich noch geschmunzelt. Und dann wurde mir die nächste Gehaltserhöhung verweigert. Da habe ich auch einen persönlichen Ausweg gefunden. Von da an bin ich Schwarztaxi gefahren, 2,5 Jahre lang. Das reicht für 3 Bücher, wenn ich Ihnen das erzählen würde. Und das andere, ja, und das war für mich dann auch so der Beweggrund, dass ich gesagt habe, nein, nicht, also dort weiter. Und Herr Krüger, sehen Sie es mir bitte nach. Auch zu einer anderen Zeit. Ja, ich weiß. Und Mauerbau ganz schnell. Wie habe ich das erlebt? Ganz kurios. Ich war bei meiner Tante in Görlitz. Wie immer, alle Jahre. Denn meine Tante in Görlitz, die ich gerade vor wenigen Tagen fast 98-jährig beerdigt habe, hat die Stelle ihrer Schwester für mich eingenommen, meiner Mutter. Und so war ich immer in den Ferien in Görlitz. Wenn es ging, billig von Görlitz nach Rostock und von Rostock nach Görlitz. Das heißt per Anhalter. Also, ich will nach Rostock fahren. Es war der 13. August. Stehe am Ausgang Görlitz, halte die Hand heraus, da hält ein Bonzenschlitten, ein Tatra. Wohin willst du denn? Nein, nach Berlin. Was willst du denn in Berlin? Ach, sag ich, gar nicht, ich will gar nicht nach Berlin. Ich will eigentlich nach Rostock. Hast du einen Ausweis? Ja, zeig. Ausweis gesagt, komm, steig ein. Na, was sagst du denn dazu? Und da wurde ich von dem, es war ein Funktionär, wurde ich über das, was da eben Abriegelung in der Nacht passiert ist, seit 0 Uhr, wurde ich informiert. Also ich wusste gar nicht, was eigentlich los war. Am Rand von Berlin ließ er mich raus und ich bin dann weitergetrennt auf der Autobahn um Berlin, Berliner Ring herum über Prenzlau und dann auf irgendeiner dieser jetzigen Bundesstraßen nach Rostock. Hier in Rostock bin ich dann mit der Sache vertraut gemacht worden und stellte mit Erschrecken fest, dass meine hochgeliebte Freundin bei Verwandten in West-Berlin ist. Mir zuliebe ist sie zurückgekommen. Und auch das hat mich gehalten. Dann, so habe ich zunächst einmal diesen Tag erlebt. Und dann alle anderen weiteren Schritte sukzessive, wie man sie verfolgt hat. Sofern man konnte, über das Westfernsehen. Und ganz genau kann ich mich erinnern an bestimmte Folgen. Zum Beispiel war eine der Folgen, alle Studierenden, es begann ja dann, kam ja der September, rote Woche, neues Studienjahr, alle Studierenden sollten eine Verpflichtung unterschreiben. Und diese Verpflichtung war nur institutsweise bei der Hochschulgruppenleitung der FDJ abzugeben und einzureichen. Und zwar nur dann, wenn alle Angehörigen, Studenten des jeweiligen Instituts diese Verpflichtung unterschrieben hatten. Die Verpflichtung lautete sinngemäß, also Abscheu vor dem Klassengegner, Zustimmung zu den Maßnahmen und nie wieder Kontakt, auch nicht mit Verwandten im Westen. Und ich sage, nee, also das möchte ich nicht. Also Kontakt zu meiner Mutter möchte ich halten. Ja, dann kannst du also nicht unterschreiben. Nee, ich sage, dann unterschreibe ich nicht. Das ging eine Woche gut. Es wurde von der FDJ-HGL die Vollzugsmeldung des Sportinstituts gefordert, die nicht eingehen konnte. Ein zweiter war noch mit mir im Bund, Berning, der Student Berning, der ebenfalls in der gleichen Situation war, nur seine Verwandten lebten in West-Berlin. Wir beide hatten nicht unterschrieben. Und dann hat mich der damalige Institutsdirektor, der jetzt heute noch, auch jetzt unlängst wieder, zu 80 Jahre Sportinstitut, für Quellenproduktion sorgt und sich nicht geniert, mit der Wahrheit zu lügen. Obwohl 4 ehemalige Institutsdirektoren zu 80 Jahre Sportinstitut anwesend waren, ist er der Einzige, der in der Zeitung mit Bild erscheint und der zitiert wird, der sofort dem Volontär der Ostsee-Zeitung genau gesagt hat, was er schreiben soll. Ich bin der Einzige übrigens, der jetzt inzwischen bei der Ostsee-Zeitung angerufen hat und sich beschwert hat. Alle anderen meckern ja auch nur. Und da steht dann, dass er größte Hochachtung hat vor den Leistungen der jetzigen Mitarbeiter des Sportinstituts. Das sagt der einstige IM Fritz, der sich nicht entblödete, den Decknamen Fritz von seinem Bruder anzunehmen, den er in DDR-Zeiten, weil er im Westen lebte, verleugnete. Und nein. Also, der bestellte mich ein. Und der hat mich ideologisch auf Kurs gebracht. Und da habe ich gesagt, Scheiß, denn unterschreibst du. Denn die Frage stand, raus, also Ende des Studiums. Oder Unterschrift und weitermachen. Und ein bisschen hatte ich die Absicht, und in Schneid einen Beruf zu erwerben. Und ganz nebenbei, ein anderer, aber schon Jahre früher, hat mich ideologisch auf Kurs gebracht. Das war mein Schuldirektor. Das war im März 1957. Jeden Montag war Fahnenappell. Ich hatte es Ihnen gesagt, seit 57 bin ich allein, mit 15 Jahren, für alles alleine zuständig. Für alles. Also auch für Wäsche waschen. Viel Klamotten hatte man nicht. Aber irgendwann musste auch mal ein FDJ-Hemd, in dem mussten wir erscheinen, zum Fahnenappell, gewaschen werden. Und es war nicht trocken geworden. Und so erschien ich zum Fahnenappell nicht im FDJ-Hemd. Dieser Direktor hat mich so stramm stehen lassen, dass ich vor Angst gezittert habe, von der Oberschule zu fliegen, wie vor Angst im Gespräch mit Beskau gezittert habe, von der Uni zu fliehen. Und er hat mich ideologisch auf Kurs gebracht, und das will ich gerne hier erzählen. Oder zumindest, also nicht auf Kurs gebracht, aber zumindest ideologisch instrumentalisiert. Er wurde bald Mitarbeiter am Institut für Mathematik hier der Universität. War dann in der Zeit, als ich stellvertretender Sektionsdirektor war, auch stellvertretender Sektionsdirektor. Und da passiert Folgendes. Seine Frau stellt den Antrag auf Besuchsreise auch zu ihrer Mutter in den Westen. Der Antrag wird abgelehnt. Und da sagt seine Ehefrau, völlig in Brass, ja, dann kann ich ja gleich einen Ausreiseantrag stellen. Na, nun war das böse Wort gefallen. Ausreiseantrag. Und es gab eine Diskussion. Natürlich wurde nachgeguckt, wer ist denn der Ehemann? Und so, oh, Professor Sieg, Genosse. Ja, da muss man ja mal die Parteileitung und über die Parteileitung und stellvertretender Direktor, nicht wahr? Also, der muss doch also so viel Einfluss nehmen auf seine Frau, dass sie sich also nicht so echauffiert und so entgleist und so weiter. Und wie er denn wohl dazu stünde? Hat er gesagt, er könne seine Frau verstehen. Ja, nu war aber das Knie dick. Was ist passiert? Über kurz und lang hat das Ehepaar den Ausreiseantrag gestellt. Auch mein lieber Mathematikprofessor, der mich am ersten Montag im März 1957 mit herben emotionalen Belastungen aus dem Direktorenzimmer herausgeschickt. Aber das ist eine weitere Schleife jetzt gewesen, die nicht mehr zum Mauerbau gehört.
Entschuldigung. Weitere Fragen? Heiko Maaski, bitte.
Ich hätte noch eine Frage, so ein bisschen bezieht sich das auf das, was Sie am Anfang gesagt haben. Ich habe ja nicht nur gesagt, dass Sie der Herr über Zucht und Ordnung sind, sondern dass Sie gewissermaßen auch zwei wissenschaftliche Disziplinen beherrschen, die Methodik und die Didaktik. Nur ist es ja nicht so, dass es nur unterschiedliche Wissenschaften sind, sondern Sie gehen ja auch ganz massiv von unterschiedlichen Menschenbildern aus. Das heißt, aufbauend auf diesen Menschenbildern wird versucht, Unterricht zu gestalten. Inwiefern hat sich Ihr ganz persönliches Menschenbild, nicht nur im Zuge der Beschäftigung mit der Didaktik und danach auch der Unterrichtung von Didaktik, sondern auch durch die Prozesse um die Wende herum geändert, verändert? Oder gab es sonstige Veränderungen? Vielleicht in Bezug auf die Gesellschaft im Allgemeinen, auf Ihr Geschichtsbild, oder auch in Bezug zu direkten Kontakten, also Freundeskreis, Kollegen.
Das Menschenbild, das ich mir angeeignet hatte, ist nicht kongruent mit dem von der sozialistischen Persönlichkeit in der Gesellschaft, in der ich lebte. Wenngleich ich verschiedene einzelne Bestandteile, die in Verbindung stehen mit den Primär- und den Sekundärtugenden, dass ich diese selbst im Persönlichkeitsbild, das in der DDR galt, noch zu wenig ausgeprägt sah. Und deshalb sogar darüber in Dissens geraten bin, weil ich spürte, dass das, was in der DDR an Realisierung von Menschenbildskonzeption gemacht wird, weil das weit hinter diesen meinen Vorstellungen zurückblieb. Ich kann mich sehr wohl erinnern an eine Parteigruppenversammlung, in der ich den Auftrag hatte, einen Kurzvortrag zur Einberufung des 9. Pädagogischen Kongresses zu halten. Und da habe ich die Vorstellungen von Margot Honecker denen von Erich Honecker gegenübergesetzt. Und es ist was ganz Seltsames dabei herausgekommen, wofür ich herb kritisiert wurde. Aber sagen möchte ich etwas anderes, dass das Menschenbild, das in der DDR mit der marxistisch-leninistischen Persönlichkeitskonzeption nicht oder nur in einzelnen Teilen mit meinen Vorstellungen überein traf. Mein Menschenbild hatte ich mir geformt durch das intensive Lesen der Werke der Aufklärer und der Klassiker und der Reden von Fichte. Und so war mein Menschenbild nicht dieses, Und es war mir aus diesem Grunde nicht so schwer, die neue, andere Auffassung vom Menschen in der pluralistisch verfassten Ordnung, Gesellschaftsordnung, dieses Menschenbild mir anzueignen und zum Richtpunkt für meine Tätigkeit zu machen.
Vielen Dank. Weitere Fragen? Ich habe eine Frage, ich möchte noch einmal zurückkommen an Ihre Erörterung der Schuld, Abteilung moralische Schuld. Es erinnert sehr stark an das, was Luther oder auch Calvin gefordert haben, die Selbstzerknirschung, die möglicherweise hier in den weltlich-politischen Bereich übergegangen ist, der aber nicht bedeutet, dass Sie aktiv Täter waren. Sie haben ja eine Akte bei der Staatssicherheit und das bedeutet ja, dass Sie eher Objekt waren und nicht Subjekt. Und da würde ich die beiden Ebenen, wenn es denn mindestens zwei Ebenen gibt, die beiden Ebenen der Schuld, die Sie sagen, moralischen, aber es gibt auch eine andere Schuld, inwieweit hatten Sie damit Kontakte oder sind Sie in Versuchung geführt worden, wenn wir jetzt im christlichen Bereich bleiben, nicht wahr? In der Wüste wird Christus vom Teufel, nicht wahr, versucht, er widersteht.
Ja, also insbesondere in der Zeit, in der ich als stellvertretender Institutsdirektor tätig war, hat es verschiedene Anfechtungen gegeben. Anfechtungen, denen ich versucht habe, mit Menschlichkeit, schlicht und einfach, Humanitas, zu begegnen. Ich erinnere mich sehr genau an eine Sitzung, in der die neuen Studenten, also der neue Jahrgang, aus den Bewerbern ausgewählt werden sollte. Es waren mehr Bewerber als Plätze da. Und da entstand folgende Situation. Da bewirbt sich jemand mit einem sehr guten Leistungsbild, aber einer furchtbaren Beurteilung von der Nationalen Volksarmee. Er hatte sich als junger Mensch bereit erklärt, die Offizierslaufbahn einzuschlagen, war also den Häschern ins Garn gegangen. Als er ein Jahr dabei war, hat er gemerkt, dass das absolut nichts für ihn ist. Holger Demeth. Und hat den Antrag gestellt, dass er aus der Armee entlassen wird und aus dieser Verpflichtung, Berufsoffizier zu werden, herauskommt. Es war ja schon schwer in DDR-Zeiten, aus dem Lehrerberuf herauszukommen. Aber stellen Sie sich mal vor, jemand, der sich entschieden hat, Offizier zu werden, dass er dort und dennoch Möglichkeit noch in Ehren entlassen wird. Sie können sich vorstellen, was er für eine Beurteilung in der Akte hat. So, und nun entstanden sehr schnell zwei Parteien in der Kommission. Ich hatte den Vorsitz und machte mich stark dafür, dass man diesem jungen Mann nicht die Chance verbauen soll, zumal er schon, Jahre weiß ich jetzt nicht mehr, 2 Jahre oder gar 3 Jahre im Kabelwerk Oberspree in Berlin gearbeitet hatte. Ihm nicht die Chance zu verwehren, ein Studium aufzunehmen. Und es wurde grundsätzlich. Und ich hätte ja auch zunächst der Mehrheitsmeinung zustimmen können und die Akte wäre zur Seite geschoben worden, auch ein Mensch wäre zur Seite geschoben worden. Ich habe mich dagegen gestellt und es ist mir gelungen, mit Argumenten die Meinung zu wandeln. Der Student wurde immatrikuliert und nach einem Jahr Studium, wie kurios, wurde er der FDJ-Sekretär der Sektion Geschichte. Und jetzt ist er an der Schule, die die Bundeskanzlerin besuchte, der Direktor in Templin. Aber das nur am Rande. Ja, also das ist ein solches Beispiel, Herr Krüger. Ein anderes: Studenten sollten, die Männlichen, sollten, wenn sie ihr Studium aufnahmen, die Bereitschaftserklärung unterschreiben, Reserveoffizieranwärter oder nachher, auch da hat man darauf geachtet, nicht nur in der Jetztzeit macht man besonders mit Worten Sachen, die nicht so gut sind, immer besser. Färbt schön. Es hieß Reserveoffiziersanwärter zuerst. Nein, das ging nicht. Man machte aus den Reserveoffiziersanwärtern Reserveoffizierbewerber. Das geht von dem aus. Und mit der technischen Immatrikulation, Sie kennen es ja, Sie kriegen viele Zettel, wurde Ihnen dann auch dieser Zettel zugeschoben und es musste unterschrieben werden. Automatisch machten das viele, abgesehen davon, es hing ja ein kleiner Backschisch dran. Nämlich das Stipendium wurde, wenn man sich dafür entschlossen hatte, aufgewertet. Die meisten, ja fast alle, machten es. Und ich habe niemals richtig deswegen Probleme gehabt und bin nicht in die Versuchung gekommen. Einmal sehr wohl. Jetzt bildet er in Neubrandenburg Referendare aus. Und der hat durch unsinnige Befehle nicht das Augenlicht verloren, aber das Augenlicht ist beschädigt worden. Also sein Sehsinn. Und er war seitdem Brillenträger. Nein, nicht. Und ich habe dann ganz in Ruhe unter vier Augen mit ihm ein Gespräch geführt, Verständnis für seine Argumente gehabt und also dann nicht es also dahin gekriegt, dass wir nicht eine schroffe Ablehnung machen, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Also einen moderaten Weg gesucht. Und dieser Art sind mehrere solcher Dinge, die einem begegneten und die man so oder so entscheiden konnte, an einen herangetreten. Und es war eine Frage der Grundeinstellung, wie löst man das? Und ich bin sehr, sehr froh darüber, denn das hätte ich tun müssen. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte bei einem Studenten. Hatte man zu Hause, aber die Staatssicherheit hatte die Finger im Spiel, was eigentlich so dahinter war. Sie kennen ihn noch, er war ja in der Wendephase, Nachwendephase hier noch und ist inzwischen ja leider verstorben. Bei ihm zu Hause waren Symbole und Insignien aus der NS-Zeit gefunden worden. Ein Bajonett und ich weiß nicht, was sonst was. Daraus wurde ein Riesenverfahren und Gott sei Dank, ich war nicht mehr stellvertretender Sektionsdirektor. Ich war es nicht mehr. Und der Neue, der hat Riesenglück gehabt, dass er kein Genosse war. Sonst hätte er dieses Verfahren führen müssen. Und ich wage nicht zu behaupten, und ich stehe nicht an, wie ich entschieden hätte, wenn ich diesen Auftrag bekommen hätte. Und nun unter dem Auge der großen Parteileitung, also der Parteileitung der Grundorganisation, der Parteileitung der Studentengruppe und der staatlichen Leitung, wie ich mich hier verhalten hätte, wie ich auch nicht anstehe zu behaupten, wie ich mich verhalten hätte, als die Stasi mich das erste Mal werben wollte für die Mitarbeit als inoffizieller Mitarbeiter und ich nicht wusste, wie dünn der Faden ist, an dem das Damoklesschwert über mir schwebt. Ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte, wenn Sie das Material in der Hand gehabt hätten gegen mich und Sie dieses ausgespielt hätten und gesagt hätten, Kursche, hier ist die Wegscheide, da geht's zum gelben Ungeheuer in Bautzen, aber das müssen wir auch nicht machen. Du kannst hier weiterbleiben. Aber wir haben ja ein Anliegen an dich. Jetzt konnte ich es ablehnen. Weil das Argument, von dem ich spreche, weil das nicht in ihren Händen war. Und es war blanker Zufall, dass ich es nicht geliefert habe. Der Hintergrund ist folgender. Ich hatte eine Brieffreundin in Schweden, die arbeitete bei Amnesty International. Davon schrieb sie mir. Und ich habe die Frage nur gestellt. 1966. Nicht wissend, was das ist. Und ihr Deutsch war zu schlecht, um es mir zu erklären. Da schrieb sie mir die Adresse des Leiters der deutschen Sektion in Rohleber bei Bonn. Und dem schrieb ich einen Brief. Und der ist hier in dieser Stasi-Akte. Das ist, damit beginnt sie. Hier vorne. Mich sehr gewundert und so. Erkenne die Typen meiner alten Schreibmaschine. Hier. Und denke, wie das? Das ist dieser Brief. Ich war in der Postkontrolle, der war abgefangen worden. Der Brief, den ich dorthin schrieb. Es sind auch meine Briefe ganz offenbar kontrolliert worden mit der schwedischen Brieffreundin. Der Brief ist abgefangen worden und es ist auch der Brief abgefangen. Der ist hier drin auf Seite 36 oder so. Hier ist er, ja. Von Herrn Piepenstock aus 05201 Rohleber bei Bonn in der Siebengebirgstraße 54, wie ich hier sehe. Ja. Und der hat mir geschrieben. Freut sich über mein Interesse und zum Schluss schreibt er, er würde sich freuen, von mir noch weiteres zu hören. Und außerdem könne er mir Material zukommen lassen. Und er wisse Wege, dass es sicher zu mir käme. Da. Die wussten längst wer. Nun stellen Sie sich vor, ich hätte das gemacht. Die hätten das Material geschickt. Und dann hätten sie ganz anders mit mir reden können. Und ich stehe nicht an, hier zu sagen. Ich hätte gesagt, Jungs, da ist die Tür, macht, dass ich herauskomme. Das konnte ich dann beim zweiten Werbeversuch machen. Aber.
Herr Andig. Ich habe noch eine Frage. Den Namen, ich habe wieder vergessen.
Herr Andig.
Ja, ja.
Ich habe vorhin gesagt, dass Sie an den Marxismus irgendwann nicht mehr geglaubt haben, als Idee, als Philosophie.
Immer bitte mit Block.
Für die Geschichte. Und jetzt würde ich gerne wissen. In der DDR wurde Geschichte und Geschichtsunterricht instrumentalisiert. Das wissen wir. Vielleicht sagen wir uns dazu, wie Sie das vereinbaren konnten als Geschichtslehrer und als Lehrer für Geschichtslehrer. Wie Sie nicht daran glauben und dann Dinge vermitteln müssen, die Sie eigentlich gar nicht selber.
Peter Dietrich hat 1990 eine sehr schöne Karikatur gezeichnet. Ein Schüler verlässt die Schule, hat sein Zeugnis in der Hand, noch mit den bekannten Kopfnoten. Überall erkennt man die Eins. Also ihm wird sozialistisches Verhalten bescheinigt. Und er verlässt die Schule, steckt die Zunge raus und sagt, bäh! Und die Zunge ist zweigeteilt. Das ist die Doppelzüngigkeit, die Janusköpfigkeit, die hier angesprochen wird und mit der wir, also ich und mit mir so mancher andere, ich wage zu behaupten, viele andere. Wenn es nämlich diese vielen anderen nicht gegeben hätte, hätte es nicht diese Masse gegeben, die plötzlich gegen das System aufgestanden ist, weil sie die Schnauze voll hatte, letztlich. Dann von dieser Doppelbödigkeit. Man hat sich eingerichtet. Man wusste, dass man dagegen direkt nichts unternehmen konnte. Man wusste, dass man sich nicht ausklinken konnte, denn die Grenzen waren zu und so viel selbstmörderisches Potenzial hatte ich nicht in mir, um gegen die Mauer oder den Stacheldraht anzugehen. Oder aber durch die nasse Grenze mich aus der DDR zu entfernen, was ja meistens auch schief gegangen ist. Also, so hat man sich damit eingerichtet. Man hat es nicht geglaubt, im Sinne, man war nicht überzeugt davon. Aber dennoch hat man es gelehrt. Ich habe in all den Jahren meiner Tätigkeit an der Universität Rostock, frag mich heute noch, wie ich das fertig gekriegt habe, in der Zeitschrift Geschichtsunterricht und Staatsbürgerkunde nicht einen einzigen Artikel. Nicht einen einzigen. Aber Herr Krüger, ich habe Hunderten von angehenden Lehrern und Hunderten Lehrern in der Schule gesagt, wie sie diesen Lehrplan Geschichte, der nach den Grundsätzen des Marxismus, Leninismus, Herr Anding, bitte in der Kopplung, Marxismus alleine ist noch was anderes, ja? Also in dieser leninistischen Ausprägung von Marxismus, ich habe Hunderten von Lehrern, werdenden und gewordenen Lehrern gesagt, wie sie diesen Wahnsinnslehrplan auf eine vernünftige Weise, also methodisch vernünftig, realisieren und damit dazu verholfen, diese Ideologie in Köpfe und Herzen hineinzupflanzen. Und das ist nicht meine Schuld. Und zu der muss ich stehen. Und da kann ich alle anderen Dinge also sehr wohlfeil mit anführen, aber es wäscht dies kein Regen ab. Und man kann sagen, na ja, Mensch, aber nun hast du in diesem Staat gelebt. Man hat es nicht gemusst. Man hat Entscheidungs- und Handlungsspielräume gehabt. Und diese Feststellung, na wir mussten doch, wir konnten doch nicht anders, das ist nicht wahr. Man konnte anders, man musste nicht. Man musste nur dann bereit sein, bestimmte Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das sage ich sehr wohl dazu. Und ein Leben, das einem angenehm war, und ich war gerne an der Universität und habe gerne dieses gemacht, dies wäre passé gewesen. Und vielleicht nicht gleich die Kohlenhandlung Moritz, wie ich es eingangs gesagt habe, aber nicht mehr hier und mit Sicherheit auch nicht als Lehrer in der Schule. Ja, und so hat man sich, Herr Anding, eingerichtet. Und sich selbst auch etwas zum Teil vorgemacht. Bis es denn endlich so weit war, zumindest bei mir, dass ich es nicht mehr ertragen habe. Und als die Story mit der Mentholzigarette in Budapest geschehen, durch die Zeitungen getragen wurde, da habe ich gesagt, so, nun ist Schluss, und da waren auch noch die Wahlen davor mit dem Betrug. Ich sage, nun ist Schluss, ich lasse mich in diesem Staat nicht länger verarschen und habe die Entscheidung für mich gefällt, aus der SED auszutreten. Und ich habe diesen Austrittsantrag hier. Er klingt wie eine Liebeserklärung an die SED.
Wir sind in Überminuten, können wir es dabei belassen? Das war ein starkes Schlusswort. Wir dürfen uns bedanken.